Der letzte Vortrag des Tages, da beehrt uns der Jörg Rödel. Er hat früher mal bei AMD gearbeitet, eine kurze Liaison mit Amazon gehabt und jetzt ist er wie einige andere heute auch hier bei SUSE angestellt und er berichtet uns heute zum TCP-Implementation des Kernels und da fangen wir gleich mal an, würde ich sagen.
Ja, hallo, ich freue mich, dass das Thema auch so reges Interesse stößt. Heute soll es um das moderne TCP gehen, wie es auch in Linux implementiert wird. Weil da hat sich ja seit der Entwicklung von TCP sehr viel getan. Ich will ganz zu Anfang mal noch ein bisschen auf die Grundlagen von TCP eingehen, damit wir dann alle auf dem gleichen Stand sind und Dinge wissen, die dann die später dann wichtig sind im Vortrag. Erstmal ein bisschen was zur Geschichte, und zwar, wo kommt TCP eigentlich her? Das stammt eigentlich schon aus den 70ern. War damals erstmal ein Forschungsprojekt, wie so vieles andere auch. Hat dann doch 8 Jahre gedauert, bis der erste Standard verabschiedet wurde. 1981 war das. Und hat sich seitdem eigentlich zu einem der wichtigsten Standards im Internet entwickelt, weil es einfach mal sehr gute Garantien bietet für Anwendungen. Zum Beispiel, dass Daten auch wirklich ankommen. Das ist eine Garantie, die das Internet jetzt so nicht bietet. TCP stellt das halt so gut es geht sicher. Und es implementiert halt einen Stream auf Basis eines paketbasierten Netzwerks, wie es das Internet halt ist. Und da es halt diese ganzen Funktionen bietet, ist es heute halt sehr wichtig geworden, sehr, sehr viele Netzwerkprotokolle verwenden halt TCP als ihr Übertragungsprotokoll. Das haben wahrscheinlich die meisten schon mal gesehen, das ist der TCP-Header. Was steht da drin? Oder was steht da drin, was heute wichtig ist in dem Vortrag? Erstmal gibt es natürlich den Source- und Destination-Port, was benutzt wird, um die Verbindung eindeutig zuzuordnen im Kernel. Es gibt eine Sequenznummer, die sagt, zu welcher Position im Datenstream jetzt dieses Paket gehört. Es gibt eine Acknowledgement-Number, damit kann der Empfänger dem Sender mitteilen, welche Daten er empfangen hat und welche noch nicht. Weiterhin wichtig ist das TCP-Window. Damit kann der Empfänger dem Sender mitteilen, wie viele Daten er jetzt noch bereit ist zu empfangen. Also wenn jetzt auf der Empfängerseite die Applikation aufhört, die Daten aus dem Kernel herauszulesen und der Kernel die Daten immer weiter puffern würde, dann würde er halt das Window für den Sender verkleinern und dann könnte dann und dem Sender damit sagen, jetzt schicken wir erstmal nichts mehr, jetzt will ich erstmal warten, bis die Anwendung die Daten abholt. Der Origin Pointer ist eigentlich heute nicht mehr so wichtig. Wird eigentlich kaum benutzt, meines Wissens nach. Wichtig sind noch die TCP-Optionen, da gibt es dann verschiedenste. Für das Window gibt es zum Beispiel ein Window-Scaling, weil das Window ist nur 16 Bits groß. Damit könnte man also nur 64 Kilobyte mitteilen, was heutzutage ein bisschen wenig ist. Deswegen kann man das noch skalieren. Ja. Und im Anschluss an die Option wird das Ganze noch. Gibt es noch ein Padding, um das Ganze auf eine 4-Byte-Boundary zu bekommen. Und dann folgen auch schon die TCP-Daten. Das ist also der TCP-Header, wie man ihn in einem ganz normalen IP-Paket finden würde, was zu einer TCP-Verbindung gehört. So, ein ganz wichtiger Begriff ist die Maximum Segment Size. Die besagt, wie viel Daten in einem einzigen Paket gesendet werden dürfen, in einer TCP-Verbindung. Das ist natürlich nicht so einfach herauszufinden. Es gibt einen Minimumwert, der ist 536. Denn announced Linux auch beim Verbindungsaufbau einen Wert, der basiert aber eigentlich nur auf der Maximum Transfer Unit des Netzwerkinterfaces, zu dem das Paket rausgeschickt wird. Jetzt kann natürlich zwischendrin auf dem Pfad, den das Paket nimmt, die MTU anders sein. Dann kommt es entweder zu Fragmentierung oder halt, es wird ein Verfahren eingesetzt, was Path MTU Discovery heißt. Und dann wird halt für das jeweilige Ziel eine MTU abgespeichert und das dann als Basis für die Maximum Segment Size benutzt. Und wenn das alles fehlschlägt, gibt es immer noch den Fallback auf die 536. So, jetzt hatte ich ja gesagt, dass TCP sicherstellt, dass Daten auch ankommen. Und wie macht es das? Ganz einfach, Daten müssen bestätigt werden. Also der Sender schickt ein Paket und erwartet dafür auch ein Paket zurück, eine Bestätigung, ein ECK-Paket. Sendet ja eigentlich für jedes Datenpaket, so war das ursprünglich. Es ist ja aber klar, dass das nicht so besonders gut skaliert. Weil, gehen wir noch eins zurück, wenn man ein Datenpaket sendet und dann auf das ECK für das eine Paket wartet, bis man das nächste Paket heraussendet, limitiert man natürlich seine Gesamtbandbreite, weil man mit jedem Paket nur eine bestimmte Anzahl Daten senden kann, nämlich die Maximum Segment Size, die ich eben erwähnt habe. Und jetzt gibt es natürlich eine Roundtrip-Time zwischen Sender und Empfänger. Die ist im besten Fall, oder in einem Ethernet-Netzwerk, was man vielleicht zu Hause hat, ohne WLAN sind das vielleicht 0,5 Millisekunden. Wenn man jetzt mit dem Internet kommuniziert, ist die Roundtrip-Time dann eher im Bereich von 20 Millisekunden. Also das ist so die typische Latenz zu einem Google-Server von meiner Internetverbindung zu Hause aus. Es ist natürlich klar, dass wenn man nur alle 20 Millisekunden ein Paket senden kann, dann dauert das ziemlich lange. Oder dann kann man keine richtige, dann kann man die verfügbare Bandbreite nicht wirklich ausnutzen. Deswegen macht man sich eine Eigenschaft der ECKs, dieser ECK-Pakete zunutze. Die sagen nämlich nur, diese ECK-Pakete sagen nicht, ich habe jetzt dieses eine Paket empfangen, sondern die sagen, ich habe alles empfangen bis zu diesem Punkt im Datenstream. Das heißt, ich könnte jetzt theoretisch auch mehrere Pakete auf einmal senden und würde nur ein ECK für das letzte Paket erwarten. Das heißt, ich muss jetzt nicht warten, bis das ECK für das eine Paket da ist, sondern ich schicke erstmal Daten raus und warte dann später auf die ECKs. Das Ganze nennt sich dann Delayed ECKs. Das heißt so viel wie, dass man das Senden eines, oder es ist, so ist das Ganze dann standardisiert, dass man ein ECK bis zu 500 Millisekunden delayen kann und quasi weiter warten kann, dass man quasi auf weitere Pakete warten kann, bis man das ECK herausschickt. Man muss aber trotzdem spätestens alle zwei Datenpakete, die man empfängt, ein ECK zurückschicken. Was aber nicht heißt, dass der Sender trotzdem darauf warten muss, bevor er weitere Sachen schickt. So. Dann noch ein paar andere wichtige Begriffe. Wie ich ja gesagt habe, kann der Sender mehrere Pakete auf einmal schicken, ne? Ohne, bevor da ein ECK zurückkommen muss. Und dafür gibt es intern in TCP oder in vielen TCP-Stacks, auch in Linux, Zustandsvariablen, die bestimmen, wie viele Pakete auf einmal gesendet werden dürfen. Der eigentlich effektive Wert ist das Senders Window, das SVND. Dann gibt es noch zwei Pointer, die intern verwendet werden. Das ist der Senders Unacknowledged Pointer und der Senders Next Pointer. Der Unacknowledged Pointer zeigt darauf, auf den Punkt im Datenstream, der zuletzt acknowledged wurde, also für den das letzte ECK empfangen wurde. Next Pointer zeigt auf den Punkt im Stream, ab dem wieder Daten gesendet werden, wenn wieder Daten gesendet werden dürfen. Dann gibt es das Receivers Window, das ist das, was der Empfänger quasi mitteilt, wie viel gesendet werden darf. Und dann noch einen ganz wichtigen Wert, der berechnet wird von den Implementierungen, ist das Congestion Window. Das ist der Wert, der quasi benutzt wird, um die Senderrate an die verfügbare Bandbreite anzupassen. Das ist eigentlich die größte Schwierigkeit bei TCP, dass man nicht mehr sendet, als die Bandbreite eigentlich hergibt. Weil wenn das jeder machen würde, kommt es zu hohen Paketverlustraten. Und dann könnte niemand mehr sinnvoll Daten übertragen im Internet. Deswegen ist es halt sehr, sehr wichtig, dass alle TCP-Sender versuchen, oder eigentlich alle Sender versuchen, das Netzwerk nicht zu überlasten. Und das Congestion Window ist halt das Ergebnis einer Berechnung, die wir auf verschiedene Weise angestellt werden können. Dazu komme ich nachher noch. Von dem TCP-Sender, wie viele Daten gleichzeitig gesendet werden können, ohne das Netzwerk zu überlasten. Der Wert war ursprünglich spezifiziert irgendwo zwischen 1 und 3. Das heißt, man kann 1 bis 3 Pakete senden, bevor man ein ECK empfangen muss. nachdem eine Verbindung aufgebaut ist und kann dann, wenn das nicht zu Paketverlusten kommt, diesen Wert steigern. So, das ist nochmal das Bild, was die Sender-Pointer erklärt. Das ist jetzt mal so ein typischer, oder das haben vielleicht viele schon mal gesehen, so ein ähnliches Bild. Alles, was dunkelgrau ist, wurde bereits gesendet und auch empfangen. Das wissen wir, weil wir einen Eckempfang haben. Die vier Pakete danach wurden schon rausgeschickt, aber noch nicht geeckt. Wir wissen also nicht, ob der Empfänger die wirklich bekommen hat. Nach dem Next-Pointer sind die Pakete, die wir schon gepuffert haben, aber noch nicht herausgeschickt haben. Und ein Acknowledge-Pointer plus Senders-Window ist das, was wir maximal gleichzeitig herausschicken dürfen, bis wir wieder auf ein Eck warten müssen. So, wie bestimmt sich das Senders-Window? Senders-Window ist immer das Minimum aus dem Congestion-Window und dem Receivers-Window. Receivers-Window, hatte ich gerade gesagt, wird uns vom Gegenüber mitgeteilt, also vom Empfänger. Das ist die Menge der Daten, die er noch aufnehmen kann in seinem Puffer. Und Congestion-Window ist eben berechnet vom Kernel selbst, je nachdem, wie es zu Paketverlusten kommt und wie lange die Verbindung schon besteht. Jetzt kann man sich ableiten, dass das Congestion-Window eigentlich die Metrik ist, um hohe Bandbreiten zu erzielen mit TCP. Weil die Bandbreite ergibt sich ja daraus, aus der Maximum Segment Size, auf die man, zumindest wenn man über das Internet kommuniziert, wenig Einfluss hat. Auf die Roundtrip-Time hat man normalerweise auch wenig Einfluss. Bleibt eigentlich nur das Congestion-Window, wo man quasi einen optimalen Wert für finden muss. Das steht auch nochmal hier. Ja. Deswegen will ich jetzt mal etwas ausführlicher darüber reden, wie dieses Congestion Window berechnet wird und wie diese Congestion Control funktioniert eigentlich. Und zwar gab es da, für lange Zeit war das eigentlich Standard. Das kommt eigentlich aus der nächsten Folie. Okay. Warum brauchen wir Congestion Control? Hatte ich eben schon angeschnitten. Im Internet ist ganz klar, dass sich viele TCP-Verbindungen dieselben Leitungen teilen. Und jetzt weiß man natürlich nicht, wer ist dann auch auf der Leitung als Sender. Und deswegen muss man halt gucken, wie viele Daten kann ich jetzt da durchschicken, ohne die anderen zu behindern. Das ist natürlich immer so ein bisschen in Ratespiel. Und das ist auch nicht ganz so einfach zu bestimmen. Es gibt zwar diese Congestion Notification, aber das ist, glaube ich, auch nicht so weit verbreitet. Zumal es Updates in den Routern erfordert. Ja, und zwar um die maximale Bandbreite zu erfüllen, muss eine TCP-Implementierung den optimalen Wert für dieses Congestion-Window finden. Und lange Zeit war der Standard dafür TCP-Reno. Das ist nicht der erste Standard dafür, aber einer, der am längsten eigentlich in Gebrauch war. Und auch heute noch auf dem Gebrauch ist, oder zumindest in Teilen noch in Gebrauch ist. Der baut eigentlich auf vier Algorithmen auf. Das ist einmal Slow Start. Slow Start heißt, wir fangen mit einem sehr kleinen Congestion Window an und erhöhen das dann sequenziell, also eigentlich exponentiell ganz am Anfang, bis wir feststellen, dass die Leitung überlastet ist und wir einen Paketverlust haben. Und dann springen wir in die Congestion Avoidance, wo wir dann quasi herunterspringen, wo wir das Congestion Window wieder heruntersetzen und dann wieder linear nur noch wachsen lassen. Und dann noch zwei andere Algorithmen, das wäre Fast Retransmit und Fast Recovery. Genau. Kommen wir dann erstmal zu dem Slow Start und Congestion Avoidance. Also Slow Start heißt, wir fangen mit einem relativ geringen Wert an, zwischen 1 und 3, wie ich vorhin schon geschrieben habe, für das CWND. Und wir führen einen weiteren Zustand ein, der nennt sich Slow Start Threshold. Das heißt, wenn das, der besagt Folgendes, wenn das Congestion Window kleiner als der Slow Start Threshold ist, dann machen wir Slow Start und ansonsten, wenn er größer oder gleich ist, dann machen wir Congestion Avoidance. Slow Start heißt, dass wir für jedes, dass wir im Grunde die, das Congestion Window verdoppeln, einmal vor Roundtrip Time. Während wir bei Congestion Avoidance nach jeder Roundtrip-Time quasi nur noch eins darauf addieren. Also erst hat man ein exponentielles Wachstum und danach nur noch ein lineares. Dafür habe ich mir auch diese Kreide geben lassen. Das würde dann also quasi so aussehen, wenn man hier das Congestion-Window hat. Und hier die Zeit. Dann würde man irgendwo hier unten anfangen, sagen bei 1, dann hätte man dieses exponentielle Wachstum bis zum ersten Paketverlust. Dann fällt das runter. Ganz früher hat man es auf 1 gesetzt, das macht man heute nicht mehr. Der Slow Start Threshold wäre dann normalerweise eigentlich die Hälfte von diesem Wert, also der wäre dann irgendwo hier angesiedelt. Dann würde man hier wieder Slow Start machen bis zu dem Threshold. Und von da ab wieder linear wachsen, bis halt zum nächsten Paketverlust, dann wieder abfallen und so weiter. Heute läuft das ein bisschen anders. Heute fällt man nur noch auf diesen Slow Start Threshold zurück, so, oder dann quasi hier weitermachen, so, bis zum nächsten Paketverlust. Genau. Und das wäre jetzt mal das Maximum. Was natürlich die TCP-Implementierung nicht kennt, was es aber versuchen muss herauszufinden. Das muss auch nicht linear sein, das kann sich auch ändern, je nachdem, wie die Leitung zwischendrin ausgelastet ist. Würde das dann also so aussehen. So, das war Slow Start und Congestion Avoidance. Dann hatte ich noch erwähnt, die Retransmit und die Fast Recovery. Fast Retransmit und Fast Recovery. Geht es erstmal darum, wie erkennt man überhaupt einen Paketverlust. Dafür hat TCP initial einen Retransmit-Timeout gehabt, den hat es immer noch, aber nicht mehr als alleiniges Mittel. Der ist anfangs 3 Sekunden und wird dann, je nachdem, welche Roundtrip-Time gemessen wird, angepasst. Auf ungefähr 4-mal die Roundtrip-Time. Und wenn quasi ein Paket ausgesendet ist und nach diesem Timeout kein ACK dafür eingegangen ist, dann gehen wir davon aus, dass das Paket zwischendrin verloren gegangen ist. Jetzt ist der Timeout natürlich relativ lang. Und wenn wir uns nur darauf verlassen würden, dann würde die Verbindung natürlich bei jedem Paketverlust erstmal stehen bleiben. Und auch für sehr lange Zeit stehen bleiben. Deswegen hat man noch andere Metriken genommen, um einen Paketverlust festzustellen, beziehungsweise Heuristiken. Und zwar weiß der Sender ja, wenn er Out-of-Order-Packets empfängt. Das heißt, er empfängt jetzt meinetwegen im Stream von 1 bis 100, schickt ein ACK zurück, wo die 100 drin steht und empfängt jetzt 200 bis 300. Jetzt fehlt aber die 100 bis 200. Jetzt kann es sein, dass im Internet können Pakete ja auch umsortiert werden. Das ist einfach ein Reordering war. Jetzt kann das Paket aber auch verloren gegangen sein. Für die 200 bis 300 kann der Empfänger aber auch noch kein ACK senden, weil natürlich die Daten vorher noch fehlen. Und ein ACK zu schicken heißt, dass man alles, was vorher war, empfangen hat. Also was macht man, wenn man so ein Out-of-Order-Packet empfängt? Man schickt ein ACK für das, was man schon hat. Also man würde jetzt nochmal, wenn man das Paket mit 200 bis 300 empfängt, würde man jetzt nochmal ein ACK zurückschicken mit 100. Das würde der Empfänger, das würde der Sender bekommen und sehen, hey, das habe ich doch schon gesehen. Das ist ein Duplicate-Eck. Das könnte jetzt sein, dass da was verloren gegangen ist zwischendrin, weil der Empfänger hat noch nicht alles empfangen. Es könnte jetzt sein, dass das Paket, dass es da noch zur Reordering gekommen ist oder dass irgendwas verloren gegangen ist, weiß ich nicht. Deswegen ist das so ein bisschen eine Heuristik. Und man sagt eigentlich, wenn man 3 Duplicate-Ecks empfängt, Also wenn drei Pakete angekommen sind und sodass dazwischen drin noch was fehlt, dann ist da was verloren gegangen und wir müssen nicht auf den Timeout warten, sondern wir fangen gleich nochmal an, alles rauszuschicken. Das wäre dann der Fast Retransmit. Fast halt, weil man nicht auf den Timeout wartet, um die Daten neu zu schicken. Das hatte ich eben schon erwähnt, Fast Recovery. Ursprünglich wurde das Congestion Window auf 1 runtergesetzt. Nach jedem Paketverlust. Es dauert natürlich sehr lange, bis man da wieder an der Bandbreite angekommen ist, mit der man eigentlich senden kann. Deswegen ist man dann irgendwann dazu übergegangen, die Bandbreite einfach nur noch zu halbieren und so quasi die Slow-Start-Phase zu umgehen und dann wieder linear zu wachsen. Linux macht das ein bisschen anders, das macht Rate-Halving, weil dieses Runtersetzen natürlich erstmal zu einem langen Stocken der Verbindung führt, weil man hat jetzt, sagen wir, unser Congestion-Window war jetzt 10, das heißt, wir haben 10 Pakete irgendwo im Netzwerk und wissen nicht, ob die angekommen sind. Jetzt wird das Congestion-Window auf einmal auf die Hälfte reduziert, also auf 5. Jetzt dauert es natürlich sehr, sehr lange, bis ich wirklich neue Daten senden kann, obwohl eigentlich nur ein Paket verloren gegangen ist. Deswegen verringert Linux die Senderate nicht sofort, sondern mit jedem eingegangenen Eck ein bisschen. So dass es im Endeffekt auch halbiert wird, aber nicht auf einen Schlag sozusagen. Eine weitere Methode, die eingeführt wurde, damit der Sender weiß, was er eigentlich neu schicken muss, sind die Selective Ecks. Das ist eine TCP-Header-Option. Damit kann der Sender sagen, ich habe jetzt zwar nicht 100 bis 200 empfangen, aber ich habe 200 bis 300 empfangen. So, jetzt schickt mir doch das, und dann weiß der Empfänger, dann weiß der Sender, ich muss jetzt dieses Paket nochmal schicken. Während er sonst nur sagen kann, da ist irgendwas verloren gegangen und ich muss jetzt quasi alles nochmal schicken seit dem letzten Unacknowledged Pointer. So. Zu diesem Reno-Algorithmus gibt es dann auch noch ein paar oder noch eine Neuerung, das ist New Reno. Das geht quasi davon aus, dass es. Wenn es ein Duplicate Egg receivt, dann wird das erste Paket nach dem Unacknowledged Pointer neu gesendet. Und dann, wenn das einzige verlorene Paket ist oder war davor noch eins verloren ist, dann kriegt man dafür ein neues Duplicate-Eck oder ein neues Eck und dann schickt man ab da quasi nochmal weiter. Das überlagert sich ein bisschen mit den Selective-Ecks, aber sorgt dafür, dass man quasi die Daten, die man im Netzwerk hat, die noch nicht angekommen sind, einigermaßen konstant hält und so die Senderrate nicht auf einmal wegbricht. Neben dem Reno, was lange Zeit Standard auch in Linux war und heute auch noch in einigen anderen Betriebssystemen ist, gibt es natürlich noch andere Algorithmen, die aber Teile von Reno weiterverwenden. Also dieses Fast Retransmit, Fast Recovery wird eigentlich auch von den ganzen anderen Algorithmen verwendet und auch die Selective X. Das Problem mit Reno ist eigentlich, dass es so lange braucht, um sich zu erholen von dem Paketverlust. Wenn man jetzt mal sich diesen Graph da anguckt, dann hätten wir eigentlich die maximale Bandbreite, wenn das Congestion Window immer hier auf diesem Bereich bleiben würde. Oder immer auf dieser Linie. Aber diese Linie kennen wir natürlich nicht, wir müssen also herausfinden, wo diese Linie ist. Und wenn wir jetzt natürlich immer hier zurückfallen, wie hier jetzt, dann ist natürlich das alles hier Bandbreite, die uns verloren geht im Netzwerk. Und das geht jetzt bei den anderen Algorithmen darum, diese Fläche quasi so gering wie möglich zu halten, ohne dass wir diese Linie oder diese Funktion hier oben kennen. Diese Funktion, die verfügbare Bandbreite anzeigt. Ja, Linux hat da noch ein paar andere Algorithmen. Ich habe mir hier nochmal eine Auswahl aufgeschrieben. BIG und Cubic sind vielleicht die bekanntesten. Cubic ist heute Default in Linux. High-Speed TCP, dann zwei Algorithmen, die eine etwas andere Herangehensweise haben, Vegas und Fast TCP. Und nur zum Vergleich noch, oder was heißt zum Vergleich, zu viel kann ich das nicht sagen, Compound TCP, was in Windows benutzt wird. Vielleicht zuerst zu Highspeed TCP, das ist noch am ehesten mit Reno verwandt. Es ist im Prinzip ein Reno, das heißt, es wächst auch wieder linear nach einem Paketverlust, die Congestion Window Funktion, aber bei Highspeed TCP wächst die halt schneller. Das heißt, die würde jetzt halt einen mäßigen Paketverlust haben, oder die halt, ja, aber das eher so aussehen. Oder dass diese Fläche schon kleiner ist jetzt. Ist schon eine Verbesserung, aber ist trotzdem nicht das, was Linux heutzutage benutzt. Linux benutzt etwas, was so ähnlich funktioniert wie Binary Increase Congestion Control. BIC war auch eine Zeit lang nur Default, wie ihr schon gesehen habt auf einer Folie. Und das verwendet halt eine binäre Suche, um das ideale Congestion Window zu finden. Dazu speichert es einen Min- und Max-Wert. Der Maximumwert ist das letzte Congestion Window. Das letzte Maximum vor dem letzten Paketverlust. Und Min ist ein kleinerer Wert, der mit einem konstanten Faktor halt berechnet wird. Und zwischen diesen beiden Werten wird jetzt eine binäre Suche durchgeführt für das neue Optimum in der Leitung sozusagen. Was auch nur zur Hälfte stimmt, weil bei einer binären Suche können ja am Anfang große Differenzen entstehen. Und um diese Sprünge im Congestion Window nicht zu groß werden zu lassen, gibt es da noch einen Threshold, bei dem, wenn der Sprung größer wäre, wird er quasi darauf gekürzt. Das würde dann so aussehen. Also bei Cubic hätte man einen Maximumwert. Das war das letzte Maximum und dann ein Minimumwert. Hier wäre ungefähr die Mitte. Man würde also nach einem Paketverlust erstmal hierauf zurückfallen. Dann würde man linear wachsen, weil die Sprünge für die binäre Suche halt noch zu groß wären. Dann irgendwann werden die Sprünge kleiner und dann wächst man so eher. Und dann hat man das neue Maximum erreicht. Und danach würde man dann wieder eine umgekehrte binäre Suche machen und dann quasi wieder so wachsen. Und dann hier dann quasi wieder linear, so würde das ungefähr aussehen. Das ist schon ein bisschen besser als Reno und Highspeed TCP. Weil es halt diese Fläche, die man quasi an Bandbreite nicht nutzt, verringert. Ist natürlich aber relativ kompliziert zu berechnen, die Änderung des Congestion Windows in BIC, deswegen kam dann Cubic. Wie der Name schon sagt, das ist benutzt eine kubische Funktion und ist natürlich auch durch seinen Namen schon an BIC angelehnt. Cubic verwendet, die Details stehen da. Für dieses K gibt es noch eine extra Bildungsvorschrift und das C und das B sind Parameter. Das sieht dann so ähnlich aus wie BIC, nur halt mit einer einfacheren Berechnungsvorschrift. Wenn man jetzt also diesen Graph hier hätte, sich angucken würde, wie das mit Cubic aussehen würde, das würde ja dann ungefähr so. Also man würde halt senden, dann hätte man einen Paketverlust. Naja, eigentlich wächst das anders. Eigentlich wächst das so. So. Dann wächst das wieder so bis zum neuen Maximum, wenn das jetzt geringer wäre. Dann wird das bis halt wieder in Paketfotos kommt, so lange wächst das Congestion Window bei diesen Algorithmen. Aber um diesen alten Wert herum würde es halt nur noch sehr, sehr langsam wachsen. Das heißt man probiert jetzt sehr, sehr langsam, was jetzt der neue Wert wäre. Weil es ja mit dem alten Wert zu Paketverlusten gekommen ist und der quasi zu groß ist. Wenn jetzt ein weiterer Sender dazukommt, könnte das dann so aussehen. Dann könnte man sich hier irgendwo annähern. Und wenn es wieder mehr Bandbreite verfügbar wird, dann würde das hier wieder wachsen. Und man würde dann so quasi kubisch weiter wachsen und hätte so auch relativ zügig das neue Maximum gefunden. Man sieht es hier schon, dass diese Fläche hier viel, viel kleiner ist als hier oben. Das heißt, dass Qubic sich viel, viel schneller von Paketverlusten erholt und auch sich viel, viel schneller an geänderte Bedingungen im Netzwerk anpassen kann, die es jetzt findet. Gleichzeitig bleibt es aber relativ konservativ um das alte Congestion Window herum. Aber wenn, wie ich schon sagte, wenn mehr Bandbreite verfügbar wird, dann merkt es das auch relativ schnell. Weil es halt, wenn es am Anfang zwar langsam wächst, aber dann halt immer schneller, wenn es nicht zu Paketverlusten kommt. Und so kommt man halt auch schnell zu einem neuen Maximum. Das ist, wie gesagt, jetzt schon seit vielen Jahren der Default in Linux. Dann gibt es noch Algorithmen, die gehen da ein bisschen anders ran. Das ist TCP Vegas, was auch in Linux verfügbar ist, und Fast TCP, was im Upstream Linux zumindest nicht verfügbar ist. Die gehen jetzt ein bisschen anders heran. Alle Algorithmen, die ich bis jetzt beschrieben habe, die benutzen ja nur den Fakt, dass es einen Paketverlust gab, dafür, dass jetzt das Netzwerk überlastet ist. Jetzt hat man sich aber die Frage gestellt, ob es dafür nicht noch andere Metriken gibt oder andere Dinge, an denen ich vielleicht feststellen kann, dass das Netzwerk möglicherweise in einer Überlastungssituation ist oder kurz vor einer Überlastungssituation ist. Und herausgekommen ist dann TCP Vegas. Das benutzt Queuing Delay. Queuing Delay ist, die Router im Internet queuen natürlich die Pakete und je länger die gequeued werden müssen, bevor sie weitergeschickt werden, desto länger dauert es natürlich, desto größer wird die Roundtrip-Time. Und das wird dann als Metrik verwendet dafür, dass das Netzwerk langsam überfüllt wird. Und TCP Vegas versteht das halt als einen Hinweis darauf, die Senderate nicht weiter zu erhöhen, weil es sonst zu Paketverlust kommen könnte.
Das ist nur eine lokale Maßnahme,
ja. Die nicht lokale Maßnahme ist Congestion Notification, aber die ist nicht so weit verbreitet. Also wo die Router den Sendern sagen, sende mal weniger. Also bei dieser Funktion würde das quasi bedeuten, dass TCP Vegas immer versucht, anhand des Queuing Delays sein Sending Window immer irgendwo hier an dem oberen Rand zu halten. Was mal mehr, mal weniger gut funktioniert. TCP Vegas ist auch schon ein bisschen älter und kann zum Beispiel noch nicht mit Duplicate X umgehen, was natürlich blöd ist, weil durch Duplicate X ergeben sich natürlich Änderungen darin, was die gemessene Roundtrip-Zeit ist, zum Beispiel. Es gibt dann noch eine Erweiterung oder eine Weiterentwicklung, die aber patentiert ist und deswegen nicht in Linux. Das ist Fast TCP. Die wird heutzutage, glaube ich, nur noch verkauft. Da kann man sich so ein Modul kaufen für Linux-Kernel. Das kann man sich dann, oder auch eine Appliance, glaube ich, und das dann benutzen. Funktioniert aber im Prinzip ähnlich. Hat ein paar andere Berechnungsvorschriften für das Congestion Windows. Es benutzt zum Beispiel so eine Moving Average Function. Ja. Zu guter Letzt zum Thema Congestion Control noch Compound TCP. Das ist das, was bei Windows eingesetzt wird, gibt es nicht für Linux, zumindest meines Wissens nach. Das ist so eine Mischung aus den beiden Varianten, die ich eben erwähnt habe. Das benutzt einmal TCP Reno und einmal eine Variante, die auf Queuing Delay basiert. Und addiert diese beiden sozusagen zusammen und errechnet daraus das Congestion Window. Versucht halt irgendwie konservativ bei TCP Reno zu bleiben, weil Reno ist halt bewährt und da weiß jeder, dass es fair ist gegenüber anderen Sendern. Das ist ja immer so eine Sache, dass man fair bleiben muss gegenüber den anderen TCP-Sendern. Versucht aber trotzdem, Reno zu verbessern, indem es das Queuing Delay mit einbezieht. So, das war jetzt alles über die Bandbreite.
Diese Sachen sind jetzt aber pro TCP-Verbindung.
Pro TCP-Verbindung, ja.
Das heißt, wenn
jetzt eigentlich sogar
aufhören, dann ändert sich auch ständig dieses
Congestion-Window. Das ist pro TCP-Verbindung, genau. Eigentlich sogar pro Richtung. Pro TCP-Sender. Also für jede Verbindung gibt es eigentlich sogar zweimal diesen Zustand, einmal auf beiden Seiten der Verbindung. Jetzt ist Bandbreite bei TCP natürlich nicht alles, sondern insbesondere wenn man jetzt eine Firma hat wie Google, die sich dadurch, deren Netzwerkverkehr sich dadurch auszeichnet, dass sie sehr viele kurze Verbindungen haben, wo relativ wenige Daten übertragen werden. Weil wenn man die Google-Seite lädt, da ist jetzt nicht so viel zu übertragen. Da spielt natürlich Latenz eine große Rolle. Und da ist TCP oder war TCP ursprünglich auch nicht so gut. Deswegen hat Google da einige Änderungen vorgeschlagen und die sind jetzt auch in Linux implementiert. Einmal ist es ein höherer initialer Wert für das Congestion Window. Dann haben vielleicht viele schon mal gehört, dass das TCP Fast Open und dann die Proportional Rate Reduction und halt den Timeout zu verringern, den TCP Timeout von initial 3 auf 1 Sekunde. Weil das im heutigen Internet halt wirklich viel zu viel ist, 3 Sekunden. Auf 3 davon will ich auch noch näher eingehen. Das Congestion Window, 1 bis 3 zu Anfang bei einer durchschnittlichen Internet-MTU, ist ein bisschen wenig, weil man ja viele Roundtrip-Times braucht, um dann auf eine höhere Übertragungsrate zu kommen. Und der Paketverlust im Internet ist eigentlich sowieso so gering, dass man da auch einen höheren Wert für ansetzen kann. Deswegen wurde der initiale Wert irgendwann auf 10 gesetzt, sodass man quasi gleich zu Anfang 10 Pakete auf einmal senden kann, ohne dass jetzt ohne dass ein Congestion-Algorithmus ins Spiel kommen muss. Damit verringert sich halt die Latenz, dass sich die Verbindung erstmal, oder dass sich das Congestion-Window erstmal erhöhen muss. Und das kommt natürlich den sehr kurzlebigen Verbindungen zugute, weil eine kurzlebige Verbindung hat nun mal nicht genügend Zeit, sich da groß das Congestion-Window wachsen zu lassen. Das nächste und auch ein sehr interessantes Feature, wie ich finde, ist TCP Fast Open. Hatte ich jetzt nicht erklärt, wie der Three-Way Handshake funktioniert. Also es ist ja so, dass man, das wissen vielleicht die meisten schon, dass man halt erstmal einen SYN, dann bekommt man einen SYN-Eck, dann muss man nochmal ein Eck zurückschicken, dann steht die Verbindung. Das sind anderthalb Roundtrip-Times, bis erstmal die Verbindung steht. Und bis die Applikation quasi dann, in dem Fall der Webserver bei Google zum Beispiel, die Daten jetzt bekommen würde. Das ist natürlich relativ lange, das wären jetzt 30 Millisekunden von meinem Browser bis zu Google, bis da erstmal die Verbindung steht und der Webserver die Daten entgegennimmt. Jetzt ist TCP so definiert, dass man zwar Daten in den initialen Paketen schon schicken darf beim Verbindungsaufbau, aber man darf die Daten noch nicht an die Applikation hochreichen. Und da kommt TCP Fast Open ins Spiel, wo man sagt, wenn das aktiviert ist, was eine Applikation selbst machen muss, dann will ich schon die Daten haben, noch bevor die Verbindung vollständig aufgebaut ist. Bei einem HTTP-Request zum Beispiel ist das besonders sinnvoll, weil der passt normalerweise in ein Netzwerkpaket. Und sobald das da ist, kann der Webserver anfangen, den Request zu bearbeiten und muss nicht erst warten, bis der ganze Handshake komplett ist. Ist natürlich nicht nicht ganz so einfach. Es gab ja auch immer sowas wie Sündflut-Attacks. Das heißt, das würde man natürlich, das Problem würde man damit natürlich verschlimmern, weil natürlich bei jedem Sündpaket gleich Daten an die Applikation erreicht werden. Man würde das sicher das Problem halt potenzieren. Deswegen braucht man dann auch ein bisschen zusätzliche Security. Das heißt, wenn sich ein Sender und ein Empfänger das erste Mal versuchen, eine Verbindung aufzubauen, gibt es noch kein Fast Open, sondern dann handeln die erstmal einen Cookie aus, der dann auf der Serverseite gespeichert wird, und beim nächsten Verbindungsaufbau kann dann der Client das Cookie wieder mitsenden. Dann wird es vom Server verifiziert, und wenn das okay ist, dann wird ein Fast Open dann kommt Fast Open zum Einsatz sozusagen. Sündflut-Attacken gibt es natürlich trotzdem noch, aber wenn es dem Server zu viel wird, kann er Fast Open auch einfach deaktivieren. Das ist auch schon in Linux verfügbar, muss über eine Socket Option enabled werden in der Applikation, also ist es nicht per Default an. Und das letzte Feature, was aufgenommen wurde, worüber ich reden möchte, ist die Proportional Rate Reduction. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass das Congestion Window bei einem Paketverlust um die Hälfte reduziert wird. Was natürlich zu viel sein kann. Und das Proportional Rate Reduction setzt durch einige Algorithmen halt sicher, dass es nur um einen Wert verringert wird, wie die Implementierung davon ausgeht, dass die Bandbreite weniger geworden ist. Das hat natürlich auch immer ein bisschen Heuristik im Spiel. Aber Google hat das getestet und das scheint bei ihnen wohl so ganz gut zu funktionieren und ist jetzt auch in Linux so implementiert. Ja. Das war jetzt ganz schön viel, jetzt bin ich aber auch schon am Ende. Und bin jetzt bereit, Fragen zu beantworten.
Frage zum TCP Fast Open. Da hast du gesagt, dass um das Synflooding zu verhindern, ein Cookie gesetzt wird. Heißt das, dass das nur verfügbar ist für HTTP-Verbindungen?
Nein, das ist kein HTTP-Cookie, das ist ein TCP-Cookie. Der hängt im TCP-Paket als Option hinten dran und taucht nicht im normalen Datenstream auf.
Okay.
Hast du auch andere Betriebssysteme jetzt angeguckt, zum Beispiel irgendwie HPX oder so, was dort so für Algorithmen verwendet werden?
Also lange Zeit haben die meisten Betriebssysteme Reno eingesetzt. Ich weiß aber nicht, was HPOX heute einsetzt, habe ich mir nicht angeguckt. Es ist natürlich auch immer schwierig, da diesen Algorithmus zu ändern, weil wenn man jetzt einen Algorithmus einbaut, der jetzt nicht mehr fair ist gegenüber den anderen und man verkauft den jetzt an viele Kunden, da kommen die bald zum Einsatz, und dann bricht der Netzwerkverkehr für viele zusammen, dann hat man natürlich besonders schlechte Karten dann. Deswegen ist man, was das angeht, sehr konservativ. Diese Änderungen da. Ja.
Kann ich davon ausgehen, dass bei Multipath TCP für jede Strecke Service-Suchen aufgebaut wird?
Da gibt es Papers zu, die habe ich auch noch nicht gelesen. Theoretisch schon, ja. Mir ist aber nicht ganz klar, wie das dann funktionieren soll, dass man muss dann für jede, oder wenn man über mehrere Leitungen parallel oder über mehrere Strecken parallel senden will, muss man dann die Senderrate auf jeder Leitung kennen und dann trotzdem auf der anderen Seite sicherstellen, dass die Daten halbwegs in der gleichen Reihenfolge ankommen, um dann nicht viel puffern zu müssen. Also ich stelle mir das schwierig vor. Da gibt es Arbeiten dazu, aber ich weiß nicht, wie gut das funktioniert.
Thema TCP Fast Open, du hast gesagt, angreifbar für Synflood-Attacken, klar, verständlich soweit. Würde es dir nicht helfen zu sagen, Man macht so einen Algorithmus, wo man sagt, Syn-Syn-Hack läuft erstmal normal und erst ins dritte Hack darf ich dann schon mal Daten reinpacken. Würde das nicht gleichzeitig das Syn-Flooding ausschließen und aber trotzdem eine Roundtrip-Time sparen?
Nein, weil das dritte Eck wird ja wieder vom Aufbauenden zum Server gesendet.
Ja,
und da weiß kommt
ja zum Beispiel
da weiß der HTTP, nicht,
da könnte weiß da schon der Request drin sein.
Da weiß ja der Server nicht, wann das losgesendet wird sozusagen. Ziel ist es, dass man quasi den HTTP-Request jetzt in das erste Paket packt und sofort zum Webserver durchreicht.
Klar.
Wenn man, dann schickt der TCP-Stick aber trotzdem ein Syn-Eck zurück zum Webbrowser oder zum Client sozusagen. Und jetzt weiß ja der Server aber nicht, wann der Client jetzt das nächste Eck zurückschickt. Er müsste jetzt warten, bis das Eck wieder ankommt. Und dann wäre man wieder beim Three-Way-Handshake und hätte das Fast-Open sozusagen aufgelöst.
Okay, danke.
Gibt es noch? Von der Window-Größe her, gibt es da eigentlich irgendein Problem, wenn ich jetzt spezifisch bei einer Seite, also unter Linux zum Beispiel, das einstelle und die Gegenseite ist aber in Windows oder ähnlich, also kollidiert es in irgendeiner Form oder ist das völlig unabhängig?
Das Congestion-Window jetzt?
Ja.
Das kann man nicht selbst einstellen, das macht der Kernel. Da hat man vom User-Space aus keinen Zugriff drauf.
Aber du hast doch gerade vorhin gesagt, dass es je Verbindung gesetzt werden kann.
Es wird gesetzt je Verbindung. Vom Kernel, von der TCP-Implementierung des Kernels.
Das heißt, ich habe
auch. Wird das für jede Verbindung einzeln berechnet. Also jede Verbindung hat ihr eigenes Window sozusagen.
Also im User Space kann ich das nicht einstellen?
Nee. Das ändert sich ja auch ständig, je nachdem, wie viel Bandbreite verfügbar ist. Deswegen, das festzusetzen, das würde TCP kaputt machen. Das waren weitere Fragen? Nicht? Gut, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Tag und noch einen schönen Vortrag. Ja.